Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wir haben viele wunderbare News und aktuelle Themen in der französischen Sportwelt, war schließlich auch abseits von Olympia viel geschehen. Ich habe schon mal in weiser Voraussicht mein Bordeaux-Trikot angezogen, denn dort steht die Welt ja nie still. Um das alles zu besprechen, natürlich heute auch wieder nicht allein. Oskar, schöne Grüße nach Clermont.
Ja, moin. Schöne Grüße nach Berlin. Wie geht's dir denn? Bist du auch jeden Tag vor Olympia? Bist du am Rhein suchten? Oder musst du arbeiten?
Also beides. Okay. Also es ist tatsächlich, ich schaue nicht so viel. Ich schaue mir fast alle Highlights an. Weil ich denke, ich finde schon immer spannend, das mache ich auch bei der Leichtathletik EM und WM, gucke ich auch mal die Zusammenfassung und das finde ich alles super spannend, aber ich finde es halt nicht so spannend, dass ich es mir den ganzen Tag angucken würde. Und ich muss ja, wir haben es glaube ich letzte Woche schon mal gesagt, ich finde diese Olympischen Spiele wirklich ästhetisch unglaublich zufriedenstellend. Also die haben einige sehr, sehr coole Locations und es macht echt Spaß zuzugucken. Aber auf der anderen Seite klingt Säbelfechten immer deutlich cooler, als es am Ende des Tages tatsächlich ist. Von daher, immer so ein bisschen zwiegespalten, ne? Aber gibt ja dann doch immer eine ganze Menge Dinge, über die man sich freuen kann. Frankreich, Deutschland, Handball, Viertelfinale heute, war ja dann doch ein echter Krimi. Mal so ein Spiel.
Basketball gestern
auch. Meine, dann auch im Halbfinale wieder zwischen den beiden. Ist ja für mich immer so eine Sache, ne? Ich kann da ja theoretisch eigentlich nicht verlieren. Ich kann ja nur gewinnen. Von daher ist es dann immer eine sehr luxuriöse Situation, in der man sich da befindet. Und bei dir, außer Rugby, noch irgendwas, was dich richtig umgehauen hat?
Mir geht's ähnlich. Wir hatten ja heute unseren freien Tag. Den beginnt man natürlich erst mit einer Massage im Verein und so weiter und so fort. Aber wenn man dann nach Hause kommt, also sage ich ganz ehrlich, dann, ich meine, das Zeug kannst du ja 14 Stunden pro Tag gucken und dann bleibt man irgendwo hängen. Ich muss auch zugestehen, es gibt manche Sachen, die finde ich so wirklich komplett langweilig. Das sagt mir, das spricht mich überhaupt nicht an. Aber dann bin ich heute tatsächlich beim Ringen hängen geblieben und habe bis eben noch die Halbfinale bis zu 87 Kilo geschaut. Und das sind so Sportarten, würde ich mir natürlich sonst nie angucken. Aber sonst hier Eurosport 6, das enttäuscht eigentlich. Also,
ich finde es
das ist wirklich jetzt... Ja, ist verrückt.
Ich finde es auch schön, dass immer diese Sportarten, wo da Nationen vorkommen, von denen du sonst nie was hörst. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn dann auf einmal irgendwie Kuba seine 20. Goldmedaille holt. Kuba ja generell in diesen Sportarten, also Boxen ja auch, das ist ja eine riesige Boxnation, riesige Ringernation. Mongolei natürlich auch, ist tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Da können die Japaner auch ein Liedchen von singen, dass die besten Sumo-Ringer der Welt in den letzten 20 Jahren alles Mongolen waren. Die späte Rache ist dann... Aber ja, ich gehe schon mit. Also ist irgendwo Sportschießen zum Beispiel so eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Da habe ich den Reiz der... Oder das, der, ich sag mal, machen ist vielleicht immer noch was anderes. Möchte ich jetzt gar nicht kleinreden. Aber der Reiz des Zuschauens erschließt sich mir da irgendwie nicht so ganz.
Ja, aber was man auch sagen muss, es gibt auch so Sportarten, die... Ich habe einen Kumpel, der schwimmt, der auch auf hohem Niveau geschwimmt, der war mal Berliner Meister und sowas. Sehr guter Schwimmer, aber wenn man dann irgendwie dann da ist, ist es halt irgendwie nicht so jetzt. Ist natürlich, ne, macht Spaß, wenn man jemanden anfeuert, aber das ist halt nicht das Gleiche, wie wenn man halt jemanden sieht, der gerade einen Weltrekord irgendwie erschwimmt oder seine vierte Goldmedaille holt. Das ist halt dann auch so Sport, die man irgendwie für sich wiederentdeckt. Das ist unglaublich. Und wenn natürlich noch ein Franzose ist, der ja vier Goldmedaillen holt, das ist natürlich umso besser.
Léon Marchand, der Running Gag dieser Olympischen Spiele, ob das der dritte Bruder im Bunde ist, der vielleicht auch während der Olympischen Spiele Rugby kurzfristig aufgegeben hat oder 15 Rugby kurzfristig aufgegeben hat, kommt auch aus Toulouse, also die Verwandtschaft mit Julien und wie heißt der Bruder? Keine Ahnung, der in Lyon spielt. Liegt ja nahe, ne? Andere Galionsfigur dieser Olympischen Spiele wahrscheinlich Félix Lebrun, der 17-jährige Tischtennisspieler, der alle abgezogen hat, am Ende Bronze geholt, glaube ich.
Ja, der hat, glaube ich, nur gegen den Weltmeister verloren, was meines Wissens nach ein Chinese gewesen ist und der jetzt auch Olympia gewonnen hat.
Ja, irgendwie, also auch haushoch, aber für einen 17-Jährigen trotzdem irgendwo.
Ist in Ordnung, ist in Ordnung.
Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Ja, vielleicht die richtige Überleitung, das enttäuschende Fußballturnier bei diesen Olympischen Spielen. Halbleere Stadien, die kennen wir sonst ja nicht unbedingt, doch eigentlich schon aus Frankreich auch, gerade die Girondins. vielleicht auch mal die Brücke so ein kleines bisschen zu schlagen. Ja, durchaus auch davon geplagt. Ja, tatsächlich kurz des letzten Satzes. Es sind sehr, sehr viele Stadien in diesem Wettbewerb dabei, die schon Rugby-Spiele gehostet haben. Gerade im Fußballturnier Lyon, Saint-Étienne, Marseille und Bordeaux. Allesamt Stadien, die große Rugby-Spiele in der Vergangenheit gehostet haben. Dazu natürlich Stade de France, die Arena in Nanterre, Schwimmwettbewerbe, ja, und natürlich das Hockeystadion in Colombes, was ja dann nach den Spielen hergerichtet wird, um dort wieder Rugby und Fußball zu spielen. Ja, ihr habt sicherlich mitbekommen, weil das hat ja auch in Deutschland relativ große Kreise gezogen, die Girondins. Nicht nur in die dritte Liga, sondern auch in die vierte Liga mittlerweile runtergestuft, also in die ganz großen Tiefen des oder Untiefen des französischen Fußballs.
Da nochmal einzuhaken, ich habe mal einen Fußballmanager versucht, mit Brive La Gaillarde in die Ligue 1 aufzusteigen. Ich habe es genau in die National 2 Deux geschafft und danach, also da ging gar nichts mehr. Mir hat an Geld gefehlt, an allem, an Spielerentwicklung. Es ist wirklich, es ist Armageddon, da kommt man nicht mehr raus.
Es ist
also,
schon,
das ist eine Katastrophe.
Es ist schon, dieser Wettbewerb ist schon echt krass. Also du hast halt im du hast in der National 2 hast du vier Pools mit den Teams und das ist schon eine relativ, also ich sag mal gleichzeitig sehr, sehr gut und sehr schlecht. Der Nachteil ist natürlich, du hast keine Vereine, von denen irgendjemand mal gehört hat. Ne, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist keinerlei Fernsehgelder. Auf der anderen Seite ist es natürlich für Bordeaux jetzt eine sehr schöne Gelegenheit, einen Zuschauerrekord aufzustellen, der für die Ewigkeit hält. Aber es geht dann sehr, sehr schnell. Wir erinnern uns, Béziers vor ein paar Jahren, erst mal in die zweite Liga aufgestiegen und danach in der sechsten, siebten Liga verschwunden. Es geht schnell im französischen Fußball. Noch schneller als im Rugby. Und auch hier zum Beispiel, wo Mourad Boudjelal, der hatte ja nach seinem Engagement beim RC Toulon, hat er ja ein, zwei Jahre nichts gemacht und macht ja immer noch die Kolumne für die Olympique oder Rugbyrama oder was es ist. Und hat aber vor einigen Jahren hier gekauft und gesagt, er will jetzt im Fußball.
Der Fußball oder den Rugbyverein?
Fußballverein. Und gesagt, er will jetzt groß durchstarten und das ist jetzt deren, sie werden 20 Profiverträge haben, vielleicht sogar 30 und sie werden definitiv direkt aufsteigen und die große Welt erobern und sie haben es nicht über den zweiten, dritten Platz geschafft in ihrer Gruppe. Es sind halt 16 Teams, davon ein Aufstiegsplatz. Ist nicht allzu viel. Und das ist dann schon bei einem Bordeaux, wenn ich mir jetzt die Pools so angucke, mit wem spielen sie in einer Gruppe. Ist jetzt schwer zu sagen ein bisschen, aber wahrscheinlich Poitiers, Niort, Les Herbiers. Das wird nicht so einfach. Vor allem werden sie sehr viel längere Reisen haben, als sie es wahrscheinlich in der Ligue 2 gehabt hätten. Mit einem neu zusammengestellten Amateurkader. Muss man mal schauen. Ne?
Umso besser eigentlich für den Rugbyverein, denn ja, das Stadion sollte jetzt ja frei sein. Und weißt du da mehr, können wir uns darauf freuen, dass also jetzt ja, im großen Viereck von Bordeaux jedes Rugbyspiel stattfinden wird? Oder ist da noch nichts offiziell?
Ist noch nichts offiziell. Ich bin mir auch sicher, dass ÜBB einen Teufel daran tun wird, jetzt darauf zu pochen. Ich denke mal, dass es so weit kommen wird, dass die Stadt in ein paar Monaten oder in den nächsten Wochen auf den Verein zugehen wird und sagen wird, okay, wir bezuschussen euch das massiv, damit das Stadion nicht leer steht. Aber ich bin mir sicher, dass die Girondins sich dieses Stadion in der vierten Liga definitiv nicht mehr werden leisten können. Sie konnten es jetzt schon nicht leisten, wenn wir ehrlich sind. Und dann muss man schauen. Da muss man schauen, wie es weitergeht. Aber ich bin mir sicher, ich meine, nur mal kurz als Referenz. Ne? Nur mal, die Stadt Lyon hat dem Lou 80 Millionen Euro gezahlt, das alte Stadion abgekauft und das neue Stadion renoviert, damit er in diesem Verein, damit der Verein in dem Stadion spielt, dem großen alten Fußballstadion. Ich glaube nicht, dass ÜBB das gleiche Angebot bekommen wird, weil es ist ja dann schon eine andere Situation. Sie spielen in dem alten historischen Stadion, das kannst du jetzt auch nicht platt machen für Wohngebäude, das klappt ja auch nicht. Und die Girondins kommen gegebenenfalls zurück. Es ist ja nicht wie mit Olympique Lyonnais, die ein neues Stadion gebaut haben und definitiv nicht mehr in diesem Stadion spielen werden. Aber ich denke, 15, 20 Millionen Euro Subventionen sind sicherlich drin für die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Und das muss man dann sicherlich abwarten. Man wird sicher, da ist eine ganze Menge Geld drin für den Verein. Aber dafür müssen sie jetzt geduldig sein. Ich glaube auch, dass sie gar nicht so, dass sie es nicht so eilig haben. Sind ja noch nicht so lange in dem im Chabon-Delmas.
Es gibt ja auch noch einen zweiten Verein, wenn ich das richtig lese, der jetzt in der ja schon besprochenen National 2, also im Fußball abgestuft wurde, und zwar in die 6. Liga. Ja. Und zwar in, wie spricht man das richtig aus?
Njoch.
Also dem Verein von Himmer, Michel Himmer. Ja, hätte wahrscheinlich diese gleichen Auswirkungen wie in Bordeaux, nur einen kleineren Maßstab, nehme ich an.
Ja, also die Sache bei Chamois-Niortais ist, die waren auch, sind mehr oder weniger zeitgleich mit Bordeaux in die zweite Liga abgestiegen, hatten dann schon finanzielle Probleme und dann das Problem, dass deren Stadion eigentlich die Zweitliga-Auflagen nicht mehr erfüllt hat, ein relativ großes Stadion auch. Und ja, dann in der Folge ja, weiter abgestiegen sind. Der Punkt war ja schon, weshalb das dann im letzten Jahr schon eigentlich spannend war, wo sich dann quasi mehr angenähert haben, wo Niort in der, oder Stade Niortais, der Rugbyverein in der vierten Liga, den besten Zuschauerschnitt hatte, also teilweise mit fast 3000 Leuten. Das war schon echt gut und der Zuschauerschnitt von Chamois-Niortais, dem Fußballverein in der dritten Liga, der lag bei 3.500, 4.000, 5.000 ungefähr. Ja. Und jetzt war schon die Frage, wenn sie sich dem Niveau immer weiter angleichen, wie sich das entwickelt. Und jetzt, wo der Fußballverein in der sechsten Liga spielt, nicht, dass wir erwarten sollten, dass der Rugbyverein jetzt mit Millionen an Sponsorengeldern überschwemmt wird, weil A, es ist immer noch ein Viertligaverein und B, ist New York nicht Paris. Das muss man vielleicht auch kurz an der Stelle noch festhalten, ne? Aber es ist ein kleiner Ort, aber es ist ein Ort, der in den letzten Jahren schon sehr begeistert sein Rugby verfolgt hat. Und das wird dem Verein jetzt sicherlich nochmal einen Boost geben. Und das sind definitiv auch gute Nachrichten für den deutschen Rugby. Michel Himmer in der letzten Saison, wenn er da war, war er mehr oder weniger gesetzt. Und eigentlich bei vielen Spielen, nach allem, was man gehört hat, auch immer einer der besseren Spieler auf dem Feld gewesen. Ja. Vielleicht etwas frühzeitig ausgeschieden in den Playoffs, das ist eine andere Frage. Aber ein schöner Boost für den Verein. Ja. Das Glück des einen oder das Pech des einen ist immer des anderen Glück. Von daher mal schauen, was da passiert. Vielleicht auch eine andere gute Überleitung zu dem, wo es eigentlich keine Gewinner gibt, einer Sache.
Ja, es gibt eigentlich nur Verlierer, schon wieder. Also wir haben gerade schon vor dem Podcast drüber geredet, der französische Verband, leider ja Image-Schaden, Skandal an Skandal, wie man es nennen will, und es geht leider munter so weiter. Die U18 ja, also die französische U18 ja aktuell unterwegs in Südafrika, um da ja so eine Summer-Serie zu spielen, ähnlich wie das ja auch die Männerteams machen. Ja, und dann jetzt bestimmt vor einer halben Stunde kam die Pressemitteilung, dass halt ein Spieler ja, beim Schwimmen, beim Baden gehen, ja, verloren gegangen ist. Und zwar um 16 Uhr. Und das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht Ortszeit, was der Unterschied ist, aber
Keine.
wir haben erst 20 Uhr. Das heißt, ob man den wiederfindet, wir hoffen es natürlich, aber so, ich weiß auch nicht, wie die südafrikanische Küste, ob es da so leicht ist, jemanden zu finden. Also, schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Und das ist schon der dritte Skandal in Folge. Und da muss man sich schon langsam fragen, was da eigentlich los ist. Und vor allen Dingen werden die auch immer, immer schlimmer, wenn man den Jungen jetzt nicht wiederfindet. Da ist Jaminet ja noch irgendwie das. Das ist eigentlich, das hat, sag ich mal, im Vergleich ja gar keine Relevanz.
Toter Jugendlicher ist schon so ziemlich Worst Case, was man haben kann als Verband. Es ist schon, ja, ist schon übel. Man ist nicht, dass ich irgendwas relativieren möchte. Überhaupt nicht. Es ist eine schlimme Sache für alle Beteiligten. Wir haben im Rugby immer mal wieder das Thema gehabt, gerade in Frankreich, wo es zwei, drei Jugendliche gab, die infolge von Gehirnerschütterungen teilweise auf dem Feld gestorben sind. Wir hatten in der Vergangenheit bei U20-WMs auch in Südafrika kurioserweise irische U20-Nationalspieler, die gestorben sind auf dem Feld. Wir hatten dieses Thema immer mal wieder, aber wir hatten das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich das gebessert. Und dass du es wirklich schaffst, diese Euphorie aus WM und tolle Top-14-Saison, olympisches Gold, dass du es schaffst, diese Euphorie in so komplette, ja, in so eine desolate Situation umzumünzen, ist schon beeindruckend. Weiß man auch eigentlich nicht mehr, was man noch zu sagen soll, außer irgendwo Mitleid an die Mitspielenden
Und
und.
passt einfach auf eure Jungs auf. Also ich weiß natürlich nicht, was da passiert ist oder inwiefern da jemand schuld ist. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber die sind dann 17, 16 so, wenn die da, keine Ahnung, da ins südafrikanische Gewässer gehen, der passt einfach auf die auf so. Also bei aller Liebe. Das sind ja dann auch Kinder. Das ist eine U18. So, macht einfach, und wenn halt jemand nicht schwimmen kann, dann seid halt das Arschloch und sagt, ja, du darfst nicht schwimmen gehen oder was weiß ich, was auch immer so. Macht einfach euren Job. Bitte.
Es ist jetzt auch nicht so, als wäre Südafrika ein Land, in dem man problemlos Jugendliche einfach unbeaufsichtigt auf die Straße schicken könnte.
Vielleicht ist ja noch zu früh, was dazu zu sagen. Vielleicht löst sich auch noch alles irgendwie gut auf, aber es ist jetzt leider halt das dritte Mal, dass ja, bei Natur halt wirklich eine absolute Scheiße passiert. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Absoluter Unsinn passiert. Ja, ich glaube, das kann man auch gar nicht toppen.
Trotzdem der Vollständigkeit halber, Mervyn Jaminet wurde von seinem Verein, vom Rugby Club Toulonnais, für die Dauer seiner Sperre vom Verband, oder die Dauer der Verbandssperre entlassen. Das heißt mindestens die 28 Wochen, 8 Wochen quasi im Austausch gegen Sozialarbeit, für die er dann jetzt sehr viel Zeit haben wird. Sicherlich für ihn eine sehr, sehr beschissene Situation. Ich denke immer noch, dass die Strafe vielleicht ein paar Wochen zu lang ist. Aber ja, wird sehr viel Zeit haben, sich das zu überlegen. Mit dem Chômage-System in Frankreich sicherlich auch kein allzu harter Fall, wenn wir ehrlich sind.
Ja, ich denke auch, er wird über die Runden kommen. Und im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt er dann zurück und erfüllt ganz normal ja seinen Vertrag bis ja, wie es eben vereinbart war. Wird dann wahrscheinlich wieder die Bezüge bekommen, die ihm auch zugesichert worden sind. Dementsprechend, ja, kann er sich da
Chômage.
ganz entspannt ins ja, schon mal System fallen lassen, in die soziale, wie sagt man, Liegematte. Kann ich da entspannt machen.
Chômage ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, da wird es den einen oder anderen Spieler geben, der sich nicht ganz so bequem machen kann. Die Nachrichten werden nicht besser. Wie einige französische Zeitungen in den letzten Tagen gemeldet haben, wird der Rugby Club Hyères-Cagrenes-Lacroix die kommende Saison der National nicht antreten. Die Drittligasaison. Der Verein wird nach Insolvenz, Stand jetzt, aufgelöst werden. Ein neu gegründeter Verein soll entweder ganz unten, also in der Regional 3 oder in der Federal 3 neu anfangen. Keine riesige Überraschung, wenn wir ehrlich sind. Der Verein tippelt seit, naja, einem Dreivierteljahr auf dieser Schwelle. Kurz nach Blagnac kam die Nachricht auf, dass das IR auch in diese Kategorie fallen könnte, dass sie diese riesen Finanzlücken haben. Jetzt vor anderthalb Monaten, 2 Monaten, gab es das Duo aus Laurent Masella und Hervé Sossol, die aus der Region kommen und von den beiden Investoren aus Draguignan quasi übernommen haben, die ja auch schon nur 2, 3 Monate da waren. Dann aber nach einem Monat wieder gesagt haben, naja, also wir werden diesen Kauf nicht durchziehen des Vereins, weil uns war nicht ansatzweise klar, wie groß die Finanzlücken sind und das können wir nicht ansatzweise stemmen. Selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, waren die anderen Alarmglocken natürlich, dass man ohnehin schon nur mit 20 Spielern die Saisonvorbereitung gestartet ist. Es war nicht ganz klar, ob sie überhaupt einen Kader voll kriegen. Also dann sind sie irgendwann bei 25 Spielern gewesen und gesagt, naja, mit 25 Spielern und 3, 4 Amateurspielern aus der Region kriegen wir das bestimmt hin.
Was ja auch sehr optimistisch ist.
Ja.
Eigentlich schon fast unrealistisch, wenn man ehrlich ist.
Also es war schon
Spiel mal
relativ.
eine Saison, die 11 Monate geht mit 25 Mann. Also aller Liebe.
Also es war schon eine wirklich haarsträubende Situation für alle Beteiligten. Für die Spieler ist es jetzt sicherlich gut, dass sie jetzt Gewissheit haben und dass es so früh passiert. Auch wenn sie jetzt für den Moment arbeitslos sind, ist das vielleicht noch ein Zeitpunkt, wo sie den einen oder anderen Verein finden könnten. Auch wenn es
Naja,
schon
eigentlich
spät
nicht, oder? Ich
ist.
dachte, die Transfer so sind doch jetzt vorbei.
Ja,
Eigentlich
aber nicht
die.
für die Vereinslosen. Also die.
Okay.
Also wenn du vereinslos bist, darfst, gibt es noch eine längere Frist. Es gibt noch, also die Gesamtheit der vereinslosen Spieler wurde übrigens nach Béziers eingeladen. Der HSBH hat die offene Einladung angesprochen, dass alle Spieler, die ohne Verein sind, die vorher aus einer der ersten 3 Ligen gespielt haben, bei ihnen mittrainieren und sich fit halten dürfen. Eine sehr spannende Entscheidung. Aber zumindest muss man sich keine Sorgen darüber machen, ob man eine Opposition für das Trainingsspiel findet.
Ja, und es ist ja super klug, du hast so hohes Trainingsniveau, weil du Jungs hast, die ja sich beweisen wollen. Und es ist auch wieder ein Tipp aus Fußballmanager-Erfahrung, immer die vereinslosen Spieler einladen, weil man weiß ja nie, ob man mal einen guten findet. Das ist auch noch billig. Also ja, das frage ich mich sowieso generell, wieso es das im Rugby nicht gibt. Es ist ja auch in anderen Sportarten, American Football etc., gibt es ja so diese Minicamps im Sommer, wenn alle, sag ich mal, ja, vertraglich gebundenen Spieler im Urlaub sind, 4 Wochen, 3 Wochen, wo man einfach massenweise Spieler scoutet. Ja, und das dann 40, 30 Spieler und wenn du am Ende aber nur 2 Spieler unter Vertrag nimmst, ja, was ein mega Investment. Die sind günstig, B sind die super motiviert und ich glaube, da kann man Rugby, glaube ich, auch als Verein, der vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat, durch dann so eine Camps oder so eine Trainingseinladungen echt nochmal viel rausholen.
Ja. Würde ich gleich nochmal gerne darauf zurückkommen, weil das ist ein spannendes Thema. Nur der Vollständigkeit halber, das Problem ist jetzt natürlich, dass die National auch in der kommenden Saison wieder nur mit 13 Teams starten wird. Also nominell 14, ne, aber das Spiel gegen Hyères wird, Stand jetzt, jeweils als 25-0-Sieg mit Bonuspunkt gewertet. Ist natürlich auf der einen Seite sportlich schön, also wir werden kein Team sehen, das ohne Sieg die Saison beendet. Aber das Problem bleibt natürlich, dass alle anderen Vereine ein Heimspiel weniger haben. Und das kann unter Umständen schon ein Ausfall sein, der das ein oder andere Budget in Bedrängnis bringt. Also mein erster Gedanke geht ja erstmal nach Albi, bei dem
Ah,
man,
echt?
ja. Also man muss sagen, in der Albi, ich weiß nicht, wie dramatisch es tatsächlich ist, Albinenverein, dessen Budget in den letzten Jahren immer mal wieder sehr auf die Kante genagelt war. Also wir hatten ja in den letzten 5 Jahren, glaube ich, 3 fast Insolvenzen. Und es gab Ende letzter Saison, gab es 2, meines Wissens nach, 2 Meetings zwischen den Präsidenten und den Spielern, in denen die finanzielle Situation den Spielern gegenüber dargestellt wurde. Ich habe nichts davon gehört, dass Gehälter nicht gezahlt wurden. Ich habe nichts davon gehört, dass Sponsoren abgesprungen wären. Ich sage nur, es gab Gerüchte, dass sich viele Spieler Sorgen gemacht hätten, dass der Verein finanziell sehr katastrophal dasteht. Selbiges gilt übrigens auch für Tarbe. Auch ein Verein, bei dem es in den letzten Jahren, oder der sich eigentlich nie von seinem Zwangsabstieg erholt hat und weiter kippelt. Von daher, also das wären ja so die ersten beiden. Man kann über Carcassonne reden. Ich glaube nicht, dass man sich da zu große Gedanken machen muss, auch wenn es da Gerüchte gibt. Aber es gibt Gerüchte in beide Richtungen, also keine Ahnung.
Ich habe auch mal gehört, dass ein Carcassonne, dass er durchaus, ja, wir haben vor dem Podcast drüber geredet, sagen wir mal so. Ja.
Ich kann mich nur erinnern, letztes Jahr, als es um die ganzen Wiederholungsspieler gegen Narbonne ging, dass ein befreundeter Journalist zu mir meinte, die probieren das auch alles nur, damit Narbonne nicht aufsteigt, weil sie das ausverkaufte Heimspiel dringend brauchen. Was ich mir vorstellen konnte, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das schon wieder ein bisschen stabilisiert. Aber es gibt ein, zwei Vereine, wie gesagt, Tarbe voran, Albi hintenweg, bei denen so ein verpasstes Heimspiel durchaus einen Unterschied machen kann.
Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, in Tarpe sowieso eigentlich niemand kommt. Denn ich habe das ja schon mal erzählt vor einigen Folgen, dass ich in Tarp war, hatten wir ein Benefizspiel organisiert für die Verletzten der Armee. Und da bin ich auch so ein bisschen halt im Stadion von Rugby Club Tarp, da bin ich dann auch ein bisschen in Kontakt gekommen mit den Verantwortlichen und Benevol, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ist das
Ehrenamtlich.
Ehrenamtlichen, die meinten, ja, das Stadion, da passen bestimmt 14.000 Leute rein.
Ja.
Aber die meinten, da kommen teilweise 500, 600 Leute, 700 Leute nur.
Ja.
Also und auch die Regionalpresse hatte dann nach unserem Spiel geschrieben, ja, endlich mal wieder ein Rugby-Spiel in Tarp. Aber bei uns waren dann auch höchstens 3.000, 4.000 drin. Höchstens. Es war auch nicht ausverkauft, aber...
Es ist natürlich ein überdimensioniertes Stadion für die Größe der Stadt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich schon, dass in den letzten Jahren mit Coups, mit geschassten Präsidenten, mit den ganzen Betrügereien nicht nur die Sponsoren verschreckt wurden, sondern auch viele Fans. Und dazu kommt der ausbleibende sportliche Erfolg. Gut, letzte Saison war nicht so schlecht. Da kamen dann auch wieder ein paar mehr. Saisonabschluss war, glaube ich, vor 1.600 Leuten oder irgendwas in der Richtung. Aber ja, zwischenzeitlich waren es 500, 600 ohne die 1 davor. Und das über sehr, sehr viele Spiele hinweg. Und ich glaube, der Verein, und darüber haben wir in dem Podcast immer mal wieder geredet, der Verein hat viel Arbeit zu tun, das Vertrauen der Stadt zurückzugewinnen. Der Fans, der Sponsoren, der Partner, der Freiwilligen, allen. Ich sag mal, von allem anderen, ein Verein wie Massy hatte nie viel Zuschauer, denen ist das egal. Ne? Ein Verein wie Langon, die haben sicherlich viele Kosten, aber die bezeichnen sich nach wie vor als Amateurverein. Ich bin mir sicher, die rechnen nicht mit viel Geld. Also gut, viel Geld ist immer relativ. Budget angeblich in der Höhe von 1,3 Millionen Euro. Das ist nicht wenig Geld, aber in der Sportwelt natürlich nicht allzu viel. Das deckt die Transportkosten und Trainer, Essen, nicht viel mehr.
Ich meine, die Spieler sind noch nicht bezahlt da, ne? Zumindest nicht angestellt offiziell.
Ich glaube nicht offiziell. Also der Verein, sie haben jetzt vor ein paar Tagen, haben sie ein bisschen was erzählt, wo sie wirklich immer davon geredet haben, wir sind ein Amateurverein in einer professionellen Liga. Was auch immer das dann am Ende des Tages heißt.
Ja, im Endeffekt, glaube ich, heißt es einfach nur, dass sie verantwortlich sind und nicht, sage ich mal, auf Teufel komm raus, jetzt hier die Kohle rausschmeißen, nur um dann am Ende zu enden wie andere Vereine, über die wir ja schon geredet haben.
Ja, ich denke auch, dass es, also ich denke auch, dass es eher in Richtung Erwartungsmanagement geht, weil man muss natürlich auch sagen, zwei Aufstiege mit Meistertiteln in 2 Jahren spricht jetzt nicht unbedingt für Zurückhaltung. Aber ja, sie haben nicht das gleiche Budget wie Narbonne, wie Rouen wahrscheinlich, Chambéry, Carcassonne, Périgueux. Ich glaube, da wird schon einige Unterschiede geben, Bourg-en-Bresse. Ja, aber ich denke, ein Verein wie Tarbes, wie Albi, da könnte schon einen Unterschied machen. Ich würde aber ganz gerne nochmal zurückkommen auf diese Trainingseinladung, auch das Thema vereinslose Spieler. Ich kann mich erinnern, in Narbonne gab es das immer mal wieder, dass Spieler, die entweder keinen Verein hatten oder für die kommende Saison unterschreiben sollten, immer mal wieder zum Training eingeladen wurden, zu einem Probetraining. Habt ihr das auch erlebt oder hast du das auch erlebt? Hast du es vielleicht mal selber gemacht?
Nee, also wenn du manchmal als Jugendspieler kann das sein, dass wenn du irgendwo Vertrag unterschreiben sollst, dass sie dich einladen, um Tests zu machen. Also jetzt sieht man immer wieder, auch im Brief war das häufig, dass man einfach ausländische Spieler hat man eingeflogen, super Routinetests gemacht, ja, was wiegt der, wie groß ist der, etc. etc. Um einfach sich dem Profil anzunähern, weil man kennt es, die Leute steigen mit 2 Metern in den Flieger, kommen in Frankreich an und sind dann nur 1,80 groß. Ja, und das möchte man natürlich ein bisschen verhindern, gerade wenn man sich junge Spieler kauft, was heißt kauft, verpflichtet. Da gab es das schon, im Profigeschäft ist mir das noch nicht passiert. Also, ja, und auch damals, als ich dann meinen ersten Jugendvertrag unterschrieben habe, habe ich mir so ein paar andere Vereine auch angeschaut. Aber Tests musste ich nie machen. Einfach, ja, die haben halt ihre, wie hat man das, ihre Facilities gezeigt und das war's. Aber, ja. Ich habe das auf jeden Fall schon gesehen im Jugendbereich, aber im Profis jetzt eigentlich noch nicht.
Der eine Spieler, der mir so gerade so spontan sehr einfällt, ist Pierre Clure. Aber auch nur, weil er mittlerweile Trainer ist. Aber das war damals in der Situation, relativ ähnliche Situation tatsächlich, dass Lille, der Lille RMCW oder irgendwie sowas in der Richtung, wie er damals hieß, nach was weiß ich wie viel verlorenen Halbfinalspielen endlich den Aufstieg aus der Vereins in die Pro Ligue geschafft hatten. Und dann aber aufgrund der finanziellen Situation des Vereins den Aufstieg verwehrt bekommen haben. Und dann auf einmal eine ganze Menge Spieler, die gerade noch Aufstiegshelden waren, ohne Verein dastanden. Ich kann mich erinnern, dass es vor allem damals bei uns Pierre Clure war, der nach Narbonne dann gekommen ist, erst ein Probetraining gemacht hat und dann gekommen ist, hat vorher auch im. Hat seitdem auch in Montauban gespielt, unter anderem zusammen mit, ach Gott, wie heißt er denn? Unser einer deutscher Spieler, der französischer Meister geworden ist, mit Castres dann, der Prop. Damien Tussac.
Hochstadt? Ah, Tussac.
Ja, der ist ja damals mit Castres dann, da hatte er seine Karriere, musste er seine Karriere dann frisch vorher beenden wegen der Nackenverletzung, ist aber nominell französischer Meister mit Castres geworden. Also der eine deutsche Nationalspieler meines Wissens nach, der französischer Meister geworden ist. Also Top 14, möchte Erik Marx jetzt hier nicht unterschlagen. Aber ja, Top 14 Meister.
Ja, ich glaube auch, dass es generell eher interessant ist für Teams mit kleinen Budgets, weil ich glaube, große Teams mit großen Budgets, die sagen, ich sag mal so, ich glaube, Scouting ist auch noch so ein Thema, was man in Frankreich vielleicht dann auch wirklich verbessern könnte. Was auch, glaube ich, eher für kleinere Vereine viel wichtiger ist als für große, weil ein großer Verein mit viel Geld, also die haben ja ihr Chart mit gleich mal 5, 6 Spielern, die wollen sie haben. Und ich glaube, mindestens dann den dritten bekommen sie dann, weil sie einfach die Reputation haben, einen tollen Ruf, tolle Trainingseinheiten, ja, das nötige Geld haben. Das heißt, die
Mangel
sind
an
gar nicht so darauf
Alternativen.
angewiesen. Ja. Die können, wie gesagt, die haben dann vielleicht, was weiß ich, wollen in der Transferphase einen Zehner haben. Es gibt die 5 Namen. Ja, sehr wie Domino. Alle wollen natürlich dann vielleicht den Besten, keine Ahnung, oder den französischen Nationalspieler. Und sobald er dann irgendwo unterschreibt, dann geht es halt auf die Nummer 2. So. Und irgendeiner wird dann auf jeden Fall zubeißen von diesen 5, sag ich mal. Aber dann für die Vereine, die sich die 5 nicht leisten können, nicht die Reputation haben, für die ist dann, glaube ich, interessanter, anstatt jetzt ganz viel Geld für die Nummer 6 oder 7 rauszuwerfen, für jemanden, ja, den man ja so wirklich, wenn man ehrlich ist, gar nicht haben will, ist natürlich die Option mega, zu sagen, ey, wir laden Leute ein von hungrigen, jungen Spielern, von Leuten, die ihre Karriere irgendwie neu starten müssen. Und wir bekommen die vergleichsweise günstig. Die stellen keine hohen Forderungen. Und dieses Chance-Erwartungs-Verhältnis ist ja super, super gut für den Verein, weil wenn der am Ende nicht performt, dann ist es halb so schlimm. Aber wenn die Wette aufgeht und der performt, dann ja, mega, dann geht's ja, besser geht's ja gar nicht. Um halt deinen Kader qualitativ aufzustocken, um mehr Spieler zu haben, höheres Trainingsniveau zu haben, ist das, glaube ich, eine super Option. Und ich glaube, davon können auch viel, viel mehr Vereine profitieren.
Ich denke, es gibt, also ich denke auch, ich kann, meine Moneyball ist ja nun wirklich sehr etabliertes System. Vielleicht, um auf diesem toten Pferd rumzureiten, Nabonne hat das ja damals in der Elsom-Ära wirklich probiert und mit gemischtem Erfolg, muss man ja auch in Fairness sagen. Mit Brad Sheehan zum Beispiel, zweifacher Wallaby, damals für die Western Force gespielt, noch gegen die Lions sogar. Und Steven Brett, Jono Jenkins, Bruder von Ed Jenkins, oder Zwillingsbruder von Ed Jenkins, der damals Kapitän der australischen Siebener war. Einige Spieler geholt, die wirklich was drauf hatten, aber vielleicht nicht so, nicht mehr ganz die Reputation hatten, die man vielleicht denken möchte. Auf der anderen Seite, mit einem Piriwipu ist man dann sehr auf die Fresse geflogen. Ich würde jetzt, also, ich möchte jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, der Mann hatte seine Ausfälle auch öffentlich in den letzten Jahren. Ich werde den Moment nicht vergessen, wie ein Weltmeister mit seinen Flipflops in der Hand durch die Fußgängerzone gerannt ist und Leute gehauen hat. Das war schon sehr, sehr wild. Aber ja, auf der Trainerbank genauso mit Steve Kefu unter anderem, Bruder von Tatuai Kefu, der unter anderem ja australischer Nationaltrainer war und Nationaltrainer von Tonga, sehr talentierten Backs-Coach geholt. Aber es kann eben halt auch in beide Richtungen gehen, ne? Aber
Ich
das ist
würde sogar
dann.
so weit gehen und sagen, dass man sogar diese Camps, gerade für junge Spieler, dass man nicht sagt, okay, wir fliegen den deutschen Spieler ein, den südafrikanischen, den Georgien, dass man sagt, okay, von Vereinsseite machen 4 Tage oder ein verlängertes Wochenende wie 3 Tage Camp in Deutschland. So, wir lassen uns vom DFV, den Verein, lassen wir uns die 50, 60 besten Spieler geben. Und wir scouten wir komplett durch, einen kompletten Jahrgang, eine komplette U18 oder U16 scouten wir durch. Und wir holen uns immer die Besten. Wir holen uns von diesen 50 Spielern, holen uns die 2 besten Spieler, die einfach den Rahmen an Körperlichkeit ausfüllen, um das Risiko einzugehen, sie zu unterschreiben. Dass man also sagt, okay, das ist eine zweite Reihe. Ich bin eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Ich war einfach eine zweite Reihe, ich war groß und ich war schwer. Aber ich hatte taktisch nichts drauf. Ich konnte nicht springen in der Gasse. Ich habe, wie gesagt, von Taktik überhaupt nichts verstanden. War natürlich das deutsche Rugby-System einen null darauf vorbereitet, aber man sagt, okay, wir kaufen. Oder wir verpflichten erstmal Rahmen und haben dann das richtige System, die Spieler auszubilden und zu entwickeln. Und ich glaube, wenn du ein Verein bist wie ja, ein Verein mit einem kleinen Budget, macht es, gehen diese ganzen Länder nach Spanien, nach Portugal, die immer wieder so gute Spieler rausgebracht haben und gibt denen einfach eine Chance und sagt, okay, du hast den Rahmen, Profi zu werden, lass uns den gemeinsam ausfüllen. Und dann zahl den 800 Euro im Monat und die meisten werden das annehmen. Versprochen, die meisten werden kommen. Ja. Und ich glaube, das ist so echt eine Chance für kleinere Vereine, dass man halt einfach Erfolg hat, weil man halt eine internationale Jugendarbeit hat. Und die werden ja auch noch alle JIF werden, die Spieler. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube auch von der Bonn, Carcassonne, all diese Vereine, ran da.
Ich denke, auch man letzten Endes bin ich sehr gespannt, welche Richtung sich das entwickelt, weil letzten Endes ist genau das ja eigentlich fast das, was Aurillac macht. Wobei ich nicht glaube, dass sie tatsächlich in die Niederlande gehen, aber sie verpflichten sehr viele Spieler aus diesen nicht traditionellen Rugby-Ländern. Einfach
Aber
auch,
sie,
weil
das,
es
das.
günstiger ist.
Ja, aber sie gehen immer über Agenten. Das ist immer so, ein Agent, es spricht Renge an und sagt, ja, hier, guck mal, Aurillac, so. Oder ein Agent spricht, ne? Es geht immer über Agenten, aber es ist halt nie dieses direkte, okay, wir als Verein investieren ja auch in eine Rugby-Nation, wenn wir da hinkommen, wir zeigen Gesicht und wir zeigen eine Chance.
Und ich glaube, in der Vergangenheit war es aber trotzdem oft, und es ist immer noch so, dass vieles über Beziehungen läuft. Also um jetzt mal weiter auf das tote Pferd einzuprügeln, als wäre es olympisch. Wir hatten damals mit Nafitui Tawaki und Big George Tuinukuafi, zwei Spieler, die dann danach, meine, er ist George ist All Black geworden. Und Nafi hat für Tonga bei der WM in Japan gespielt. Beide nach Nabonne gekommen, weil wir mit Daniel Rangahu einen Zehner hatten, der die beiden gut kannte. Und diese Verbindungen haben dann einfach gezählt. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich denke mal, wenn du jemanden empfehlen könntest, deinem Verein, wäre es ja auch immer noch so ein Thema. Die.
Ich würde gerne Leuten empfehlen, aber ich frage regelmäßig nach in Deutschland, gibt es irgendjemanden? Weil ich habe schon öfter jetzt, Brief haben mich gefragt, jetzt klären wir noch nicht, ich bin noch zu kurz da, aber auch aus Paris geht es immer wieder, gibt es da jemanden?
Ja.
Und ich frage wirklich, ich habe schon aktiv wirklich Nachrichten geschrieben, auch das sind die Verträge, die die euch geben würden. Kennt ihr irgendjemanden? Da kommt nichts, da kommt, das ist, ich verstehe auch nicht wieso. Und wenn dann was kommt, dann freche Spieler, ja, hast du denn mal ein Video von dir oder kannst du mir wenigstens mal sagen, wie viel du wiegst? Nö, keine Ahnung, ja, das ist natürlich dann, also irgendwas muss ich den Verein schon schicken, also nur der Name reicht jetzt nicht. Aber gut, ja.
Ja, aber ich denke, das ist so eine Sache, die sich ändert. Was vor Jahren noch Georgien und Rumänien und Fidschi waren, die Spieler, die günstig waren, wo du darauf vertrauen konntest, das sind sie ja nicht mehr. Ich meine, wie viele der bestbezahlten Spieler der Welt kommen aus Fidschi mittlerweile? Tuisovan Randrandra, früher in Leone Nkarawa.
Sorry,
Berechtigt.
dass ich nochmal unterbreche, aber ich kann mich mal daran erinnern, wie so ein Rugby-Urgestein beim BRC gesagt hat, ja, wenn du dann ein Profi bist, ne? Da machen dir die Georgen und die Fidschianer die Preise kaputt. Ist ja viel, viel billiger. Ich habe selten sowas Dummes, muss man schon fast sagen, gehört,
Ja,
oder?
aber lange.
Weil was ist teurer als ein georgischer rechter Prop, der auch noch Jiff ist?
Ja,
Also, da
aber
kannst du das Scheckbuch erstmal fett aufmachen.
früher war das aber nicht so. Ne, früher war der George die günstige Alternative zu dem Franzosen. Ist ja wahrscheinlich im Vergleich immer noch. Aber die Spieler haben mittlerweile ihren Wert erkannt, die Rugby-Nationen sind deutlich etablierter und die Agenten nicht mehr ganz so hinterfotzig wie früher, wobei wahrscheinlich schon, wenn sie könnten, aber die Spieler sind ein bisschen oder haben ihren eigenen Wert mehr erkannt, sagen wir es mal so rum. Das heißt, jetzt fangen sie an, in Ländern wie den Niederlanden zu gucken. Wie Spanien, Portugal. Die im Vergleich auch immer noch günstiger sind als.
Ja, und aus Spanien kommt auch so ein Talent. Also wer die U20-Weltmeisterschaft verfolgt hat, Spanien besiegt Fidschi. Jetzt nicht, weil sie das schönere Rugby spielen, aber das härtere, Standardsituation besser. Ja, und wenn ich das nochmal zu U20 einhake und eigentlich so ein bisschen vom Thema weggehe, es gibt einen spanischen Prop, der auch dieses Spiel gespielt hat. Und der war auch im Brief, aber der hat den Brief, ist der eigentlich nie über die Reservistenrolle herausgekommen. Aber in Spanien eben schon. Und das zeigt mir halt, dass dieses Niveau eigentlich bei einer U20-WM gar nicht so hoch ist, wie man immer denkt. Und ich glaube wirklich, wenn wir das schaffen, im deutschen Rugby uns mal wirklich so eine Platte zu machen, ja, wie kriegen wir das hin, unsere Jugendliche dahin zu entwickeln, dass es so schnell gehen könnte, dass man einen Jahrgang halt auch auf eine Trophy-Weltmeisterschaft schicken könnte. Und es ist, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, wie viel U20 Rugby du guckst, aber das Niveau, das ist nicht Lichtjahre von etwas entfernt, was man nicht schaffen könnte. Also es ist greifbar eigentlich.
Ja.
Und das ist eben auch für, ne, das ist alle auch so wieder auf einer Plattform, um dich zu zeigen, um dich zu empfehlen, um halt auch mehr Jungs eine Alternative zu geben, abseits vom Siebener-Programm zu sagen, ey, spielt eine gute WM, zeigt euch und dann können wir euch irgendwo hinschicken. Was weiß ich, kommt der in eine zweite Liga-Verein, wo ihr euch entwickeln könnt?
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen für mich der Unterschied zwischen anderen Ländern und dem deutschen Programm. Ich habe vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, wer wann das war, einen deutschen Fan-Account gesehen, der gepostet hat, irgendwie, diese drei Spieler könnten für Deutschland spielen. Sicher hat der DAV die schon auf dem Schirm, aber falls nicht, hier, Giovanni Habel Kufner. Und denkst, Dicker, wir kriegen nicht mal die Spieler, die schon für Deutschland gespielt haben, dazu weiter für Deutschland zu spielen. Und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen die Mentalitätsfrage, weil die Niederlande haben das. Meine, wir hatten ja Renger van Erten hier. Gut, der spielt jetzt für die USA, aber andere Geschichte. Hat er schon gespielt? Ich glaube schon, ne?
Ja, hat gespielt gegen ja, das erste Testspiel. Der gegen Rumänien war das, glaube ich.
Der es ja auch irgendwie so ein bisschen bestätigt hat, dass in den Niederlanden das, was ihn in den letzten Jahren, wo sie einfach wirklich so viel Geld in den Nachwuchs gesteckt haben und auch wirklich aktiv darin waren, den Nachwuchs in den Top-Ligen unterzubringen. Und verstehe mich nicht falsch, es ist toll, dass ein Anton Segner Erfolg hat. Aber davon hat der deutsche Rugby nichts. Und ich glaube, man war da jetzt in den letzten Jahren einfach irgendwo so ein bisschen, hat sich zu sehr darauf konzentriert, was macht das erste Team, was machen die 15er Herren. Und das war der Fokus der letzten 20 Jahre, weil man gemeint hat, na, wenn die Erfolg haben, dann wird alles andere schon passieren. Wir wollen wird alles andere funktionieren und magisch wird das Puzzlestück reinpassen und da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Und dann haben sie gegen Rumänien gewonnen und alle deutschen Rugby-Fans haben gesagt, boah, krass, wie geil. Und alle Leute, die keine Ahnung
von Rugby hatten. Das war aber auch wirklich richtig geil. Ja. Ich kann mich daran erinnern, ich habe das gesehen. Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber vor einem ganz kleinen Fernseher bei uns im Wohnzimmer, der eigentlich nie benutzt wurde. Ich habe den nochmal rausgekramt. Auf Sport 1 lief das Spiel mit der Capri-Sonnen-Werbung. Und es war so unglaublich, als sie dann 23-21 gewonnen haben. Ich weiß noch, ich glaube, es war genau dieses Ergebnis. Es war unglaublich.
Und alle, die keine Ahnung von Rugby hatten, haben sich gesagt, hey, na klar, haben wir gegen Rumänien gewonnen. Das ist fucking Rumänien. Nur das ist, aber gut, aber es ist irgendwo, können zumindest, dass man einsieht und sagt, eine erfolgreiche 15er Nationalmannschaft ist nicht der Weg oder der alleinige Weg, um den Rugby-Sport in Deutschland voranzubringen. Man muss den.
Sehe ich genauso, da muss ich auch fairerweise sagen, dass, zumindest meines Erachtens nach, also das wissen vielleicht viele gar nicht, aber der Grund, weshalb ich nach Frankreich gekommen bin, das ist Dr. Wild, weil Dr. Wild eben nicht nur, was ihm immer oft nachgesagt wird, ja, der hat nur die 15er Herren gefördert, was er auch gemacht hat, nicht er persönlich natürlich, er hat Leute bezahlt, die haben gute junge Jugendspieler gescoutet und dann wurden wir für Wochenendkurse zur Wild Academy, wurden wir nach Heidelberg eingefahren. Wir haben in den besten Hotels geschlafen, das war unglaublich, das habe ich mit der Nationalmannschaft noch nie gemacht. Und dann haben wir da Kurse gemacht und dann haben wir da Training gemacht und ich glaube, das wird oft vergessen auch, dass Dr. Wild das halt gemacht hat. Er hat dann immer bestimmt 20, 25 High-Potential-Spieler ja, auf seine Kosten am Ende des Tages halt von anderen trainieren lassen. Und ich glaube, hätte er noch mehr gemacht, hätte man ihn mal dieses Projekt weitermachen lassen und ihn da nicht so rausgeekelt. Also das ist, ich glaube, das wird oft auch vergessen, ja, und vielleicht auch von Leuten, Vereinsfraktionären schlecht gemacht, weil dann vielleicht nicht ihr Kind eingeladen wurde. Ja, und das ist ja leider immer so, dann spielt da auch viel mit, aber da muss ich oben halten. Also da werde ich nicht vergessen, da haben wir das erste Kontakt auch mit Kobus Pottkiller gehabt, weil immer über diese Wochenenden wir extrem viel gearbeitet haben.
Ja. Vielleicht, um jetzt mal so ein kleines bisschen die Luft rauszunehmen, von meiner Seite zumindest, vielleicht tue ich den Deutschen Rugbyverband an dieser Stelle auch einfach Unrecht und es passiert sehr, sehr viel mehr, als es den Eindruck erweckt, was absolut möglich ist und wenn ja, ne, toll, freut mich, aber den
einen Daumen hoch.
Ja, wäre schön, ich meine, wir wollen alle ein erfolgreiches Rugby Deutschland, weil wir alle diesen Sport lieben und wollen, dass möglichst viele Menschen diesen Sport sehen, machen, leben, träumen, was auch immer, ne? Von daher wäre schön und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir viel mehr deutsche Spieler in Frankreich hätten. Das wäre klasse, aber im Moment sehe ich den Weg dahin halt noch nicht. Und muss man mal schauen. Wir haben ja im September viel Zeit, um vielleicht was zu machen, um vielleicht ein, zwei Gespräche zu führen, aber das muss man sehen. Was wir da alles auf die Beine stellen können. Aber es ist natürlich schon so, dass im Moment die Perspektive für den deutschen Rugby noch nicht so da ist.
Ich find's schön, was du sagst. Ich will noch einen letzten Abschlusssatz dazu sagen. Es hat ja eigentlich so ein Zitat von Kulas, einer unserer Assistant Coaches, der meinte zu mir, eigentlich ist Rugby ist wie so eine Reise. Wir fangen alle eigentlich mit nichts an. Und egal, wo wir sind, wir nehmen immer so ein bisschen was mit in unserem Rucksack und lernen immer was Neues. Und ich fand es eigentlich so ein extrem schönes Bild, weil es ja im Endeffekt eigentlich nur heißt, egal, ob du in Neuseeland oder in Deutschland geboren bist, das ist egal. Es kommt darauf an, wie dein Verband, dein Verein, deine Entwicklung, deine Reise gestaltet, was er dir mitgibt, damit du halt eines Tages genug in deinem Koffer hast, um auf Niveau X oder Y zu bestehen. Und ich glaube, da müssen wir viel, 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 viel mehr in die Rucksäcke unserer Jugendlichen kloppen, dass sie es dahin schaffen, wo ja, wir sie irgendwann sehen möchten. Und zwar ja am besten natürlich bei der Weltmeisterschaft, bei Olympia etc. etc.
Wir drücken alle Daumen und mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht die Überleitung volle Rucksäcke werden auch die Fans von Racing in der kommenden Saison brauchen. Das,
Ja,
ja.
und die von Clermont ja auch.
Wobei ich weiß nicht, ob es macht's für die Fans von Clermont wirklich so einen großen Unterschied, in welchen Vorort sie fahren müssen.
Ach Quatsch, die Yellow Army, der ist das egal. Komm überall hin.
Das Erlebnis ist natürlich nicht ganz so schön. Aktuell das Stadion in Nanterre natürlich für die Olympischen Spiele besetzt, danach für die Paralympischen Spiele und danach mit Abbauen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie gesagt, die Schwimmwettbewerbe da drin. Die ersten drei Heimspiele wird Racing also in Créteil spielen, einem Viertliga-Fußballstadion mit Laufbahn dazwischen, mit vier temporären. Mit zwei temporären Tribünen, die seit 20 Jahren dastehen. Es ist ein, ja, meiner Erfahrung nach, meiner limitierten Erfahrung nach, ein sehr heruntergekommenes Stadion. 25 Kilometer ganz auf der anderen Seite von Paris. Aber immerhin ist es noch Großraum Paris. Es ist nicht Lille. Vielleicht ist das der eine Silberstreif am Horizont. Aber ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr gutes Wetter erwischt, weil im Regen wird es dann wirklich trist.
Das einzig Gute ist Auswärtsspiel für beide Teams dann, ne?
Ja.
Wenn man so will. Wenn wir
Rein.
schon bei vollen Rucksäcken sind, dann können wir eigentlich sofort weitermachen. Denn wer auch ordentlich, ja, sagen wir, eigentlich gar keine Rucksäcke, sondern kofferweise Kohle mitbringt, sind Qatar Airways, ja nicht nur Sponsor, Ärmelsponsor von Bayern München, sondern jetzt auch neuer Hauptsponsor von Po. Lösen damit den, ja, Staatsenergiekonzern TotalEnergies ab, der bisher ja nur angeblich rund 7 Millionen Euro investiert hat, der 6,5 Millionen Euro. Und damit wird ja jetzt auch das im Rugby passieren, was wir im Fußball sehen, was wir im Golf sehen, was wir ja eigentlich schon in der gesamten Sportwelt sehen, nämlich
Pickleball.
der orientalische Raum bringt die Kohle mit und ja, kauft sich ein, jetzt auch im Rugby, vielleicht ja schon bald der ein oder andere Franzose auch in Katar am Rugby spielen. Wir werden es weiter beobachten.
Bin in jedem Fall sehr gespannt. Das ist auch eine Sache, bei der ich nie gedacht hätte, dass ich das mal sehe. Nicht nur das, also Qatar Airways im Rugby. Gut, hätte ich mir vorstellen können, dass man das mal bei Neuseeland oder Australien oder wo auch immer sieht. Aber das Po wirklich, also ich meine, Total wird nicht ganz weg sein. Ne? Aber Po und Total, das ist so eine Geschichte, die halt einfach zusammengehört. Ich meine, die Firmenzentrale von Total ist 100 Meter hinterm Stadion von Po, der Mamo. Dass die sich mal, meine, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine Trennung ist in dem Sinne, sondern einfach irgendwo total den Schritt zurücktreten und vielleicht auch die Gelder ein bisschen mehr verteilen. Schließlich gibt es auch einen semi-erfolgreichen Zweitliga-Fußballverein. Weiß ich nicht, aber ja, Qatar Airways, die wahrscheinlich werden sie schon deutlich mehr Geld mitbringen, als Total es bis jetzt gemacht hat. Wobei man in Fairness auch sagen muss, Total hat mehr Geld bezahlt für dieses Sponsoring, als es wert gewesen wäre. Einfach weil es der Haus- und Hofverein war. Aber gut, andere Geschichte. Ja, ich meine, ist ja schon so eine Sache, die immer mal wieder in den Sternen steht, ne? Katar sollte ja irgendwo 800, 600 Millionen Euro bezahlen dafür, dass sie das Finalturnier der Nations, League of Nations, Nations League, wie auch immer, dieser irrelevante Schwachsinn, die sich World Rugby da ausgedacht hat, hosten dürfen. Haben die europäischen Nationen ja wohl gewetot. Gott sei Dank. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, ob es da, wie es da weitergeht.
Ich glaube, aus Spielersicht ist das gar nicht so schlecht. Also, ich bin ja auch da ganz ehrlich, im Endeffekt, am Ende des Tages ist das, muss man so ehrlich sein, ist das auch als Spieler natürlich, wenn die Summen ähnlich sind wie die im Fußball, einfach lukrativ, weil es einfach so viel mehr ist als das, was man in Frankreich als ja, verdienen kann. Das wird wahrscheinlich sogar noch mehr sein als in Japan. Deswegen.
Sicherlich. Fragt sich halt für mich nur, was der, ob das ist, was. Meine, ich verstehe die Spielersicht absolut. Ne? Rugby ist nicht das, wo, was man Leben lang oder was man ein paar Jahre macht, um dann ausgesorgt zu haben. Verstehe ich absolut. Und dass das Gelegenheiten sind, die man nicht verstreichen lässt. Auf der anderen Seite, aus Fansicht, weiß ich nicht, ob es das ist, was ich sehen will. Also ich weiß schon, dass es das ist, was ich nicht sehen will. Ich würde mir eine starke spanische Liga wünschen, ich würde mir eine gute portugiesische Liga wünschen, ich würde mir eine GB, also Deutschland, Belgisch, Niederländische Liga wünschen, die irgendwo mitspielt. Ich träume nicht davon, ein Champions Cup Finale in Katar zu sehen.
Würdest du trotzdem hinreisen?
Was heißt trotzdem? Ich bin jetzt in den
Wenn
letzten Jahren
er
schon nicht hingeflogen.
Bonn spielen würde?
Wenn er Bonn spielen würde, dann würde ich drüber nachdenken.
Na, Bonn, Carcassonne, Champions Cup Finale.
Ich sag's mal so, ich bin letztes Jahr nicht mal nach Chambéry geflogen, um nach Bonn im Finale zu sehen. Also, was weiß ich. Aber wenn nach Bonn tatsächlich das Champions Cup Finale erreicht und dann auch noch einen attraktiven Gegner hat, dann fliege ich dafür sogar nach Nordkorea. Das kriegen wir alles hin. Ne? Aber kann mich da ja auch relativ ruhigen Gewässern ruhen. Der einzige europäische Titel, den Abonne jemals gewinnen wird, ist der Challenge Shield, European Shield Trophy.
Ja, in deiner Lebzeit wahrscheinlich schon.
Für alle, die noch aus dem Challenge Cup ausgeschieden sind.
Stimmt, das gibt es ja auch nächste Saison, ne?
Weiß
Oder?
ich nicht, also es gab es zumindest damals, der einzige europäische Titel, den Abonne fast gewonnen hat. Haben damals gegen London Irish im Finale verloren, im European Shield. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Shield geben wird, aber zumindest werden wieder zwei Teams aus dem European Super. Nee, ein Team, also die Georgia Black Lions und die Free State Cheetahs wieder mitspielen aus Amsterdam dann. Oder in Amsterdam. Was ja auch schon mal was ist. Ein Schritt in die richtige Richtung.
Wir möchten uns nicht beschweren.
Wir kriegen etwas. Wir kriegen Krümel. Das ist doch schon mal schön. Naja. Es kann nur besser werden. Nach dieser etwas deprimierenden Folge. Es tut uns leid. Naja, mir zumindest ein kleines bisschen. Nicht wirklich. Aber ist nicht immer alles
Wir haben auf jeden
rosig.
Fall nochmal ein versöhnliches Ende gefunden, sagen wir mal so.
Na, bei einem europäischen Finale ist definitiv ein versöhnliches Ende. Damit kann ich leben. Wenn.
Damit kannst du träumen gehen, ne?
Wenn ihr auch von einem erfolgreichen Rugby Deutschland träumt und mit unserer Analyse, nennen wir es mal so, der Situation nicht zufrieden seid, dann schreibt uns gerne entweder auf Instagram blöblerugbypod oder eine E-Mail an info@blöblerugby.de. Und ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite, es sei denn, dir fällt noch was ein.
Ach Quatsch. An alle, die schon im Urlaub sind, genießt euren Urlaub. Die auf ihren Urlaub warten, genießt die Vorfreude. Und ansonsten schreibt uns und schaltet wieder ein, wenn wir wieder was hochladen. Ne? Also bis dann,
Bis
macht's
dahin,
gut, tschüss.
ciao.